Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren in unserem Format Europa erklärt. Wir haben heute natürlich ein neues Thema mit dabei. Wir sind vom EEZ Rostock. Mein Name ist Finn.
Ich bin Nele.
Und zusammen wollen wir heute über den Zypern-Konflikt sprechen. Wir haben uns gedacht, das ist eigentlich ein guter Anlass.
Ja, weil dieses Jahr hat sich ja jetzt, also wir nehmen den Podcast hier am 13.11. auf und am 9. November hat sich ja der Mauerfall in Deutschland zum 35. Mal gejährt. Und deshalb dachten wir uns, das ist eigentlich ein ganz guter Aufhänger, um auch mal bestehende Grenzkonflikte, die es noch in Europa gibt oder auch innerhalb der Europäischen Union noch gibt, einfach mal ein bisschen genauer zu beleuchten. Und ich glaube, die zwei präsentesten Beispiele, die da einfallen, sind einmal natürlich der Nordirland-Konflikt und auf der anderen Seite Zypern. Deswegen haben wir uns gedacht, wir starten jetzt mit Zypern rein und schauen da mal ein bisschen, was ist da die politische Lage, wie ist das historisch so gewachsen.
Vielleicht ist ja auch spannend, weil ich glaube, viele Leute haben das gar nicht so auf dem Schirm. Nordirland, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, Nordirland ist so, da weiß jeder irgendwie so 3-2 Sachen dazu und Zypern ist irgendwie so ein Ding.
Vielleicht unterm Radar.
Vielleicht sind wir auch ein bisschen zu jung dafür und vielleicht haben das auch ältere Generationen, als das damals sozusagen dieser Konflikt auch noch, brennender war oder da auch mehr der Konflikt wirklich lief und es da auch zur Auseinandersetzung kam. Vielleicht haben da dann, ist ja auch das gleiche beim Nordirland-Konflikt, die Generation, die das sozusagen parallel dann mitbekommen haben, vielleicht haben die da mehr Wissen dazu.
Auch mehr mitbekommen. Also heute findet das ja in der Berichterstattung eigentlich weniger irgendwie einen Platz. Aber umso wichtiger ist es, dass wir vielleicht jetzt hier auch nochmal ein bisschen drüber reden und ein bisschen drüber informieren und generell, um das vielleicht nochmal den Aufhänger aufzugreifen. Also wir beide sind ja in einem nicht mehr geteilten Deutschland aufgewachsen. Zwar haben meine Familie natürlich noch die DDR miterlebt, deine die Bundesrepublik. Und von daher ist es für uns beide ja auch aber gar nicht mehr so wirklich greifbar, weil wir einfach nicht zu der Zeit geboren sind, sondern eben nach der Wende. Aber das natürlich einfach durch unsere Elterngeneration und so weiter doch noch durch Zeitzeugen überliefert bekommen haben, was es bedeutet, wenn man zum Beispiel eben nicht von Rostock einfach nach Lübeck fahren kann oder nach Kiel, um das vielleicht mal regional hier nochmal als Beispiel aufzunehmen. Genau, aber umso schwieriger fällt es einfach, sich vorzustellen, dass es immer noch aktive Teilungen und Grenzkonflikte gibt und dass das wirklich noch Realität von Menschen ist. Also ich meine, wir beide hatten das Glück, in einem vereinigten Deutschland aufzuwachsen, aber in Zypern ist das eben für viele Menschen und Personen nicht der Fall.
35 Jahre Mauerfall haben wir dieses Jahr und wie wir ja schon gesagt haben, wollen wir dazu natürlich zwei Podcast-Folgen machen. Die beiden Themen haben wir ja schon angesprochen. In diesen beiden Beispielen ist es aber ein bisschen anders als in Deutschland, weil in Deutschland haben wir im Prinzip ein Volk, das in zwei Länder geteilt wurde mit zwei unterschiedlichen Systemen. Aber in diesen beiden Konflikten, also heute geht es natürlich um Zypern und dann nächste Woche schauen wir uns den Nordirland-Konflikt mal ein bisschen näher an. Da geht es um unterschiedliche Volksgruppen oder Ethnien und auch um religiöse Zugehörigkeit. Und die Insel Zypern, wo wir heute drüber sprechen, hat, um da mal jetzt mit ein paar Fakten anzufangen und diese beiden Gruppen da ein bisschen zu erklären, also die gesamte Insel hat 1,3 Millionen Einwohner. Und im südlichen Teil der Insel, da leben die Zypern-Griechen mehrheitlich. Die machen dort nämlich 95% der Bevölkerung aus. Und ich habe ja gerade eben auch schon Religion erwähnt. Die Zypern-Griechen sind auch mehrheitlich christlich-orthodox, so wie das auch die Griechen im Allgemeinen sind. Ja. Und im nördlichen Teil der Republik Zypern, da leben die türkischen Zyprioten, so kann man das auch nennen, oder Zypern-Türken. Und die sind dann dementsprechend, es liegt auf der Hand, zumeist muslimischen Glaubens.
Und diese Aufteilung der Insel hat ihre Wurzeln halt natürlich auch logischerweise in der Geschichte der Insel, weshalb wir nun da auch mal ein bisschen genauer hinschauen wollen. Laut Wikipedia, wir haben da jetzt leider keine anderen Quellen nochmal für gefunden, sind ca. 70% der Bevölkerung griechische Zyprioten. Also die machen da eindeutig die Mehrheit der Volksgruppe aus. Das vielleicht nochmal so als kleine Einordnung zwischendurch.
Wikipedia ist natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, aber ich glaube, der Fakt, dass die griechischen Zyprioten in der Mehrheit sind, das ist da das Entscheidende, was es zu wissen gilt. Ne? Also, wir schauen einmal auf die Bedeutung und die Geografie der Insel, denn die ist nicht ganz unrelevant auch für die Konfliktsituation in Zypern. Und zwar ist diese Insel einfach geostrategisch sehr interessant positioniert und die Lage von dieser Insel, die löst dadurch auch einfach Begehrlichkeiten und Interessen von anderen Staaten aus. Dazu zählen zum einen die jeweiligen Schutzmächte. Wir haben da ja schon ein bisschen das angerissen. Das wären einmal Griechenland und die Türkei. Und die Insel, die liegt im östlichen Mittelmeer und grenzt damit auch an viele verschiedene Krisenherde, die dem einen oder anderen wahrscheinlich auch aus den Medien bekannt sind. Dazu zählt natürlich der Nahe Osten, also Israel, Libanon, Syrien. Dann im Norden ist die Türkei, im Süden befindet sich Ägypten und auch der Suezkanal, der strategisch auch für den Welthandel ziemlich
Sehr bedeutend
relevant,
ist, ja.
ja, sehr, sehr bedeutend.
Hat man ja gemerkt, als da dieses Boot quer lag vor ein paar Jahren. Das
Ja,
ist eine wichtige Schnittstelle für die Wirtschaft der Welt.
wenn sowas mal nicht funktioniert, dann merkt
Ja.
man immer ganz schnell, wie wichtig das überhaupt ist. Und im Westen ist dann im abstrakten Sinne befindet sich dann Griechenland, natürlich auch mit anderen Inseln und das Festland, das Griechische, ist dann auch ein bisschen weiter entfernt, aber Kreta fällt dann natürlich direkt ein und ja. Geografisch, das ist noch so eine Besonderheit, gehört die Insel tatsächlich eigentlich zu Asien. Und die Verbindung zu Europa ist daher eher so kulturell und historisch, ist ja auch eine griechische Mehrheit auf der Insel, also.
Und genau diese historische Verbundenheit zu Europa, da wollen wir jetzt noch mal ein bisschen genauer reingucken und ein paar Fakten zur Geschichte Zyperns einfach mal nennen und mal einfach schauen, wie das so gewachsen ist. Zypern war lange Teil des Osmanischen Reichs, also unter türkischer Herrschaft. Im Jahr 1878 gab es dann einen Deal oder ein Abkommen mit Großbritannien und dadurch wurde die Insel sozusagen unter großbritannische Herrschaft genommen. Was dann darin münzte, dass im Jahr 1914 Zypern eine britische Kolonie wurde, beziehungsweise 1925 war das Ganze dann offiziell vollendet und war dann eine britische Kronkolonie, so nennt sich das. In dieser Zeit entsteht auch die sogenannte Enosis-Bewegung. Das ist ein griechischer Begriff und das war damals so eine Art Vereinigungsbewegung, die den Anschluss von Zypern an Griechenland forderte. Und auf der anderen Seite gibt es den Begriff Taksim. Das ist das Wort ja eben auf der konträren Seite, also eine türkische Bezeichnung der türkischen Zyprioten, die damals die Teilung der Insel forderten in einen griechischen und einen türkischen Teil.
Ja, ich würde mal denken, also die türkischen Zyprioten wissen, dass sie in der Minderheit sind und dass deshalb so eine ganze Anschließung an die
An die Türkei
Türkei,
relativ unwahrscheinlich ist
ja
es ja
genau,
heute auch noch der Fall, genau.
würde ich jetzt mal so schätzen, dass das daher kommt. Auf jeden Fall haben die Briten eine schon recht perfide, würde ich mal fast sagen, Strategie benutzt, um diese Insel dann als Kolonialherr zu beherrschen. Und zwar gibt es dafür einen lateinischen Fachbegriff. Divide et impera. Divide, das kennt der ein oder andere bestimmt auch aus dem Englischen. Divide, also teilen, und impera, ja, Imperator. Ich glaube,
Ist auch naheliegend.
so viel Latein muss man dafür nicht können. Das hat was mit Herrschen zu tun. Und das beschreibt einfach diese Strategie der Briten. Und das ist auch eine Strategie, die sie in vielen anderen Kolonien angewandt haben. Teilen und herrschen, also man spaltet die Bevölkerung in zwei verschiedene Lager und dadurch kann man die besser beherrschen. Also wenn sich da zwei Ethnien gegenseitig bekriegen, dann wird halt die britische Herrschaft nicht in Frage gestellt. Wenn die beiden Ethnien dann zusammenarbeiten würden, dann würden sie sich ja gegen die Briten wenden. Und dementsprechend haben die Briten dann tatsächlich die türkischen Zyprioten, weil die ja auch in der Minderheit sind, unterstützt und auch mit Waffen und so weiter. Dadurch wurden diese Konflikte zwischen diesen beiden Ethnien angeheizt, um einfach die eigene Herrschaft zu festigen.
Ja, das ist schon eine sehr, ja, wie du schon vorhin meintest, perfide oder halt wirklich krasse, ja, Strategie. Ich meine, gut, Großbritannien hat nun mal, was Kolonialherrschaft angeht, wie viele europäische Staaten, einfach auch sehr viel aufzuarbeiten, glaube ich, auch noch. Und ja, aber diese Auswirkungen
Die sieht man halt
dieser
bis
Strategie,
heute,
genau,
ne?
ne? Also das ist
Also.
ja auch nicht nur in Zypern der Fall, sondern eben auch natürlich in weiten Teilen der Welt, aber jetzt hier bei diesem Konflikt auch wirklich noch akut. In den 1960er Jahren kam es dann zu einer Eskalation oder ersten Eskalation der Situation, in dem dieser Konflikt dann einfach zwischen den türkischen und den griechischen Zyprioten weiter entbrannt ist. Das hatte aber dann zur Folge, dass die Insel ja eine gewisse Unabhängigkeitsbestrebung hatte, also sich von Großbritannien letztendlich zu emanzipieren. Und in diesen Verhandlungen mit Großbritannien und zwischen den zwei zerstrittenen Parteien auf der Insel wurde jetzt endlich diese Unabhängigkeit Zyperns beschlossen, aber als ja Entgegenkommen zu Großbritannien, wie auch immer, bekamen diese zugesprochen, dass die dann noch Militärstützpunkte oder Militärbasen auf der Insel behalten durften. Das hat sich auch bis heute noch gehalten. Also die Briten haben bis heute noch zwei Militärstützpunkte in Zypern. Da werden wir auch später nochmal drauf eingehen. 3 Jahre später, im Jahr 1963, ist dieser Konflikt erneut eskaliert. Und das Ganze wurde dann eben auch durch die Türkei und Griechenland als die sozusagen externen
Mächte
Mächte
sozusagen da
nochmal
unterstützt,
weiter,
ne? Und
ja.
das muss man, also die Briten haben das auch angeheizt, aber die Türken und die Griechen haben es von außen auch nochmal zusätzlich
Genau, also
angeheizt,
das
ne?
ist
Also
wirklich
Also drei ausländische Staaten, wenn man das so sagen will, die da ein Interesse hatten, dass die Konflikte da auch
weiter brennen.
Ja, ne, also dass es da so ein bisschen brennt zwischen den beiden Gruppen.
Und im Zuge dieser militärischen Auseinandersetzung kam es dann auch dazu, dass die UN sich eingeschaltet hat. Das bedeutet, dass seitdem UN-Friedenstruppen nach Zypern geschickt werden, um eine Wiederaufnahme oder ein Wiederaufflammen von aktiven Kampfhandlungen zu verhindern und letztendlich irgendwie ja internationales Recht, Ordnung, Menschenrechte und so weiter zu bewahren. Und die sind auch bis heute noch in dieser Pufferzone, in diesem militärischen Sperrgebiet auch immer noch zugegen und im Einsatz.
Dann ist dieser Konflikt aber leider trotzdem nochmal eskaliert, und zwar 1974. Da gab es nämlich einen Putschversuch von griechischen Zyprioten, die nämlich einen Anschluss an Griechenland damit erreichen wollten. Und die Türkei, das hatten wir ja schon so ein bisschen angerissen, ist halt Schutzmacht von den oder fühlt sich verantwortlich für die türkischen Zyprioten. Nicht ganz ohne Eigeninteresse, würde ich da mal unterstellen. Um diese türkischen Zyprioten dann zu beschützen, ist die Türkei dort militärisch eingeschritten und hat dann mit, ja, das sind türkische Truppen im Norden, dann der Insel gelandet und haben dann dort den Nordteil unter Kontrolle gebracht, ne? Und da gab es dann auch Kämpfe und so weiter, ne? Also schon ein blutiger Konflikt. Das hat dann tatsächlich auch eine Fluchtbewegung ausgelöst. Ist natürlich logisch, dass bei Kämpfen es immer zu Fluchtbewegungen kommt, aber wenn diese Insel geteilt, und da gibt es verschiedene Karten zu, die ich mir auch angeschaut habe, also man muss sich das so vorstellen, dass diese Ethnien einfach gemischt überall gelebt haben, ne? Also es gab viele Städte auch im Süden, wo viele türkische Zyprioten gelebt haben und im Norden auch viele Gegenden, wo sehr viele griechische Zyprioten gelebt haben. Und dadurch, dass diese Insel dann durch dieses türkische Eingreifen wirklich klar geteilt wurde, sind dann die entsprechenden Volksteile oder wie sagt man das, die beiden Gruppen halt in das jeweils andere Lager, wo sie dann
die Schutzmacht irgendwie
mehr hatten. Genau, also heißt, die türkischen Zyprioten sind dann in den Norden geflohen und die griechischen Zyprioten aus dem Norden sind dann in den Süden geflohen, ne?
Seitdem kann man eigentlich sagen, ist die Insel zweigeteilt, also seit 1970er Jahren, und das hält halt bis heute an. Im Norden wurde 1983 die Türkische Republik Nordzypern ausgerufen oder halt gegründet. Diese wird allerdings lediglich von der Türkei anerkannt und sonst von keinem weiteren Staat oder keiner Institution innerhalb der Welt. Der Süden wird von der seit 1960 unabhängigen Republik Zypern kontrolliert. Und diese gehört auch der UNO an und ist seit 2004 Teil der Europäischen Union. Also wenn wir drüber reden, Zypern ist ein Land, das ja innerhalb der EU sich befindet, dann reden wir nur von diesem Südpart und eben nicht von dieser nicht anerkannten nördlichen Republik.
Genau, das ist ein bisschen schwierig, weil laut EU erkennt man halt diese
die komplette Insel eigentlich.
Genau, als Zypern. Also aus der EU-Sicht sozusagen ist die gesamte Insel das Staatsgebiet von der Republik. Praktisch funktioniert das natürlich nicht so. Ja, es ist ein bisschen schwieriger Status, aber bringt jetzt auch nicht viel, da jetzt detailgenau reinzugehen, weil so interessant ist das dann letzten Endes nicht.
Es gab tatsächlich 2004, also bei diesem Eintritt Zyperns in die Europäische Union, auch ein Referendum, wo es nochmal darum ging, soll die Insel wiedervereinigt werden. Das wurde damals aber abgelehnt. Und zuletzt gab es auch nochmal Verhandlungen im Jahr 2015 darüber, ob es eventuell zu einer Vereinigung kommen soll. Die sind aber zwei Jahre später, 2017, auch wieder gescheitert. Ja, also es ist einfach ein andauernder Konflikt, der sich wahrscheinlich auch die nächsten Jahre, nehmen wir jetzt einfach mal stark an, nicht lösen wird. Und das Ganze ist natürlich auch einfach ein großer Knackpunkt bei den Verhandlungen der Europäischen Union mit einem möglichen EU-Beitritt der Türkei. Da gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere Schlüsselfragen und Probleme, nennen wir es mal so, warum die Türkei auch wahrscheinlich nicht der Europäischen Union in den nächsten Jahren beitreten wird. Aber eben dieser Streitpunkt, dieser Konflikt innerhalb Zyperns ist einfach auch da ein großer Knackpunkt, warum das nicht so schnell einfach gehen kann, wenn innerhalb der Europäischen Union eigentlich dieser Konflikt mit der Türkei besteht und dieser nicht anerkannten türkischen Republik in Nordzypern.
Also ist natürlich auch aktuell völlig unrealistisch, dass die EU irgendeiner absehbaren Zeit der EU beitritt, aber es ist auf jeden Fall interessant, weil mir war das tatsächlich auch im ersten Moment gar nicht klar, dass es natürlich auch für solche Verhandlungen in der Theorie relevant ist, ne? Mhm. Deshalb fand ich das auch ganz spannend. So, und jetzt schauen wir noch einmal auf diese Teilung. Wir haben ja gesagt, 9. November, wir wollen uns andere geteilte Länder anschauen. Und tatsächlich, also es ist jetzt nicht so, dass dort in Zypern eine Mauer, wie wir das
ja vielleicht doch so halt von der
zwischen
DDR
Ost und West kennen, in Deutschland vorstellen. Aber dort gibt es eine Green Line, eine grüne Linie, die diese beiden Teile Zyperns trennt. Und das ist eine 180 Kilometer lange Pufferzone zwischen diesen beiden Teilen. Und die ist zwischen 3 Meter bis 7 Kilometer breit. Also schon sehr, sehr...
Ja, 7 Kilometer ist schon doll.
Ist schon viel, ja, genau. Und diese grüne Linie wird halt von den Blauhelmsoldaten dort kontrolliert, ne? Also das ist Teil von dieser Mission der Vereinten Nationen.
Ja, das hatten wir vorhin schon mal angesprochen, das ist auch wirklich schon ein langer UN-Einsatz, also die sind da ja wirklich
Seit den 60ern, genau, sind die da schon wahnsinnig lange. Nikosia, und das ist dann wieder eine Parallele zur Teilung von Deutschland, Nikosia ist tatsächlich weltweit einzig geteilte Hauptstadt, die tatsächlich durch eine Mauer getrennt wird. Also diese grüne Linie verläuft durch die Hauptstadt und dort ist, denke ich mal, auch teilweise, sind dort auch die schmalsten Abschnitte von dieser Pufferzone.
Genau, diese 3 Meter,
ne?
Dann wahrscheinlich.
Das ist dann wahrscheinlich auch in der Hauptstadt, würde ich jetzt mal schätzen. Und es ist, ich habe da Bilder von gesehen, also wenn wir uns das wie die Berliner Mauer vorstellen, so ist das nicht. Das sind teilweise wirklich so Fässer, die da zusammengeschraubt sind und angesprayt und dann tatsächlich auch grün angesprayt teilweise. Aber ja, also es ist wirklich wie eine Grenze und dort sind die Blauhelmsoldaten und schauen, dass das dort auch
erstmal friedlich bleibt.
Ja, genau, dass es halt friedlich bleibt. Und was ich auch interessant fand, das ist wahrscheinlich für unsere Generation, wir beide hier nicht ganz so nah, aber für ältere Generationen, die die deutsche Teilung noch präsenter haben, ist das vielleicht auch etwas, also seit den 2000er Jahren erst dürfen die Einwohner von Nikosia über diese grüne Linie erst in den jeweils anderen Teil der Hauptstadt, ne? Die Ostberliner durften ja bis zum Fall der Mauer nie auf die andere Seite rüber,
ja,
ohne irgendwelche
extra
besonderen
Genehmigung oder so,
extra Erlaubnisse oder was. Und das ist natürlich ja eine starke Parallele zu Deutschland und zu Berlin eigentlich auch, ne?
Wir wollen jetzt nochmal einen Blick auch auf die Militärstützpunkte werfen. Also wir hatten es ja in der Geschichte der Insel ein bisschen erwähnt. Also Großbritannien trägt da einfach sehr viel zu diesem Konflikt bei, sowohl historisch als auch heutzutage noch, weil eben noch 2 britische Militärstützpunkte auf Zypern existieren. Das sind ja genau, also 2 Militärstützpunkte und ein großer Flughafen. Und das beinhaltet natürlich auch die Stationierung von 3000 britischen Soldaten und nochmal 3500 Angehörigen. Also insgesamt über 6000 britischen Bürgern und Bürgerinnen, die eben auf dieser Insel leben bzw. eben stationiert sind.
Da gibt es auch unterschiedliche Zahlen,
ja,
aber das sind so die ungefähren. Ungefähr. Das war von der Deutschen Welle, das ist, glaube ich, eine ziemlich vertrauenswürdige Quelle. Da gab es aber auch irgendwo Zahlen von 7000, aber in dem Bereich wird sich das bewegen.
Militärexperten schätzen, dass die britischen Radaranlagen auf Zypern, die eben ja Teil dieser Militärstützpunkte sind, die Luftbewegungen bis nach Afghanistan, Kasachstan und auch Russland beobachten können, was natürlich einfach geostrategisch Großbritannien sehr in die Karten spielt, wenn man das mal so formulieren möchte.
Ja, auch für Geheimdienst Informationen sammeln. Also wenn das bis Russland reicht, dann wird es wahrscheinlich auch bis zur Ukraine reichen.
Genau, also vor allem jetzt nochmal mit dem Flankenkonflikt ist das natürlich einfach, also geostrategisch einfach eine wichtige Insel. Und vor allem dieser Flughafen, wir haben uns das ja schon mal angeguckt, der ist so ein bisschen im südlicheren Teil und auf so einem kleinen Zipfel irgendwie ein bisschen. Das ist natürlich auch total wichtig für die Royal Air Force. Hier wurden zum Beispiel 1200
Missionen
gegen den IS auch geflogen, also wo dann eben keine
bombardiert
Ahnung,
und was weiß ich,
genau,
ne, Aufklärung, alles Mögliche, um zu gucken, wo der islamische Staat unterwegs ist.
Also auch einfach ganz andere Konflikte, die jetzt nicht mal direkt was mit diesem Konflikt auf der Insel zu tun haben, werden einfach da von da aus so ein bisschen mit kontrolliert, beobachtet, was auch immer.
Israel ist ja natürlich auch nicht weit von Zypern. Das ist, wir haben es ja schon angesprochen, eine sehr interessante Lage von dieser Insel einfach. Und tatsächlich war das auch so, im April diesen Jahres gab es ja einen Raketenangriff vom Iran aus auf Israel. Und die britische Royal Air Force hat da tatsächlich geholfen, diese Raketen mit abzuwehren. Und dann sind dementsprechend die Flugzeuge der Briten auch von diesem Stützpunkt auf Zypern gestartet. Und da gibt es auch von der Neuen Züricher Zeitung Berichte, dass es laut Israel kritischen Kreisen, also muss man schauen, inwiefern das stimmt, aber es soll wohl laut diesen Israel-kritischen Kreisen sein, dass Israel auch von diesen Stützpunkten aus unterstützt wird und dass dort amerikanische Spezialeinheiten stationiert sein sollen. Das können wir natürlich, wir wissen es nicht, aber das, es gibt da die Gerüchte, sagen wir es mal so. Was wir aber sicher wissen ist, und das war ja auch in den Medien von Tagesschau bis ich weiß nicht was, dass es dort Hilfslieferungen per Schiff nach Gaza geben sollte, dass Nahrungsmittel, Wasser, solche Dinge, medizinische Versorgung und so, dass man halt diese humanitäre Krise dort in Gaza versucht, wie sagt man, zu bekämpfen, ich weiß nicht.
Ja, oder zumindest irgendwie zu unterstützen.
Ja, humanitäre Unterstützung und von Zypern aus nach Gaza. Also Zypern ist sehr interessante Lage und das war auch tatsächlich relevant, als jetzt Israel seine Militäroperation im Libanon gestartet hat. Da gab es dann auch eine Fluchtbewegung aus dem Libanon.
Die Menschen sind dann halt übers Wasser sozusagen auf dem kürzesten Weg Richtung Zypern geflüchtet. Was ja, also ich hatte das irgendwie gar nicht so auf dem Schirm. Wenn man so an Fluchtbewegungen denkt, war irgendwie Zypern gar nicht so in meinem Kopf. Aber ja, ist irgendwo logisch, dass man da vielleicht dann auch eben den kürzesten Weg, den Seeweg dann eben nach Zypern wählt. Gut, dazu erstmal Militär haben wir jetzt ein bisschen abgeschlossen, auch nochmal reingeguckt. was vielleicht eben nochmal einfach für ja unsere Arbeit, um das nochmal so auf Europa zu beziehen, relativ wichtig ist. Also Zypern gehört zur Europäischen Union und damit eben auch zur Eurozone, ist aber auf der anderen Seite kein NATO-Mitglied und gehört auch nicht zum Schengen-Raum. Das vielleicht einfach nochmal so ein bisschen als Abschluss für die reine informative Einordnung.
Nordzypern hat tatsächlich die türkische Lira als Währung, was einem eigentlich nur leid tun kann, weil das natürlich eine sehr instabile Währung ist mit einer sehr hohen Inflation, wo natürlich auch die Türken sehr, sehr drunter leiden. Und wird diese nordzyprische Republik wird dementsprechend auch von der Türkei unterstützt, ist aber
eben nicht offiziell Teil der EU.
Also es ist so ein bisschen, EU-Recht gilt dort nicht, also es ist ein bisschen schwierige Beziehung, aber ja.
Ja, also man hat auf jeden Fall auch nochmal durch die verschiedenen Währungen, also auf der einen Seite den Euro und dann eben im nördlichen Teil die türkische Lira, also hat man da auch einfach nochmal diese Grenzziehung, wenn man so möchte.
Der südliche Teil, also die Republik Zypern, hat halt einfach wirtschaftlich große Vorteile gegenüber dem Nordteil. Der Nordteil, so wie ich das verstanden habe, hat auch als Wirtschaftspartner eigentlich nur die Türkei, weil man vom Rest der Welt ja nicht anerkannt wird.
Genau, und also, dementsprechend auch keine bilateralen Verträge oder andere Verträge irgendwie schließen kann und darf.
Ja, ist natürlich schwierig. Und dann kommt noch dazu, dass in dieser Region halt auch Erdgasvorkommen gefunden wurden im Mittelmeer. Und das ist halt noch so ein weiterer Konflikttreiber zwischen der Türkei und Griechenland sozusagen stellvertretend. Und dementsprechend wird da auch diese Situation in dieser Region im Mittelmeer auch heikel.
Ja, wo dann halt die Frage ist, wem gehören jetzt diese Seegebiete? Wer hat da die Hoheit? Wer darf da jetzt das Erdgasvorkommen fördern und wer nicht? Also das sind einfach weitere Spannungen. Ich glaube, das reicht an dieser Stelle vielleicht auch. Das ist wahrscheinlich nochmal ein Riesenthema, über das man auch nochmal reden kann. Vor allem, weil eben, auch mit Energiekrise und allem drum und dran, vor allem Erdgasvorkommen natürlich in der heutigen Zeit einfach auch ein viel Spannungspotenzial mit sich bringen,
sage ich mal Fall.
So. Gekoppelt natürlich an diesen auch durchaus in der Vergangenheit militärischen Konflikt. Ich glaube, das ist einfach ein sehr großes Thema.
Man hätte auch noch viel, viel mehr dazu sagen können. Ja. Also man hätte auch einige Sachen noch viel genauer, aber wir wollten ja eigentlich nur einen groben Überblick geben. Was ich noch empfehlen kann, ist, wenn man sich mal auf YouTube anschaut, da gibt es einige Videos, wo Menschen in dieser grünen Linie, also in dieser Pufferzone, unterwegs waren und das ist dort tatsächlich so, dass dort einfach die Zeit stehen geblieben ist. Ne?
So
also
Lost
da wurden
Places, ne?
Von einem Tag auf den anderen sind dort die Menschen weg und man sieht da wirklich, dass einfach alles stehen und liegen gelassen wurde und als wenn die Zeit angehalten wurde. Ne? Da liegen die Sachen, wie sie dort als Geschäftszahlen oder Geschäftsbücher liegen da auf dem Tresen, wenn du da in verlassene Läden reingehst. Für jeden, der sich da einen Eindruck nochmal machen möchte, kann ich das nur empfehlen. Es ist wirklich auch als Deutscher vielleicht ein bisschen emotional, wenn man sieht, dass da so ein Konflikt noch besteht. Und wir hoffen natürlich, wir haben euch einen guten Einblick geben können. Viele wissen davon, glaube ich, gar nicht so viel. Wir selber haben uns da jetzt auch
Viel dazugelernt nochmal.
Ja, viel dazugelernt und wir hoffen, wir konnten euch auch einen guten Einblick geben.
Damit sind wir eigentlich auch schon am Ende der Folge angelangt. Ansonsten kommt hier die Verabschiedung wie immer. Also in den Shownotes findet ihr natürlich alle möglichen Verlinkungen zu unseren Social-Media-Kanälen und weiteren Sachen. Und ansonsten wünschen wir euch eine ganz schöne restliche Woche und hören uns dann beim nächsten Mal wieder mit dem Thema Nordirland und dem zweiten großen Grenzkonflikt innerhalb Europas, den wir uns nochmal genauer anschauen wollen.
Tschüss!